Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, seid alle herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ganz besonders begrüßen möchte ich die Familie Bechstein, die heute ihre Tochter Elina zur Taufe bringt. Kinder sind ein ganz besonderes Geschenk Gottes. Und ich habe die Tage erst wieder gelesen, dass die Geburtenzahl in Deutschland erneut im letzten Jahr zurückgegangen ist. Das liegt nicht nur daran, dass jetzt die Jahrgänge im gebärfähigen Alter sind, die nach der Wende geboren sind und eh schon kleiner waren, sondern auch die Zahl pro Frau ist erneut gesunken und liegt aktuell in Deutschland bei 1,35. Damit liegt ihr schon deutlich über dem Schnitt. Und wenn wir eine Taufe hier im Gottesdienst haben, dann denke ich auch gerne immer wieder an die Taufe unserer Söhne zurück. Und ganz besonders fällt mir da immer ein Spruch ein, den der Pfarrer sagte, als er unseren Esra getauft hat: So eine Taufe, das ist wie ein Gutschein. Einen Gutschein bekommt man ja öfters geschenkt aus einem Geschäft, aus einem Restaurant oder für ein Event. Und dieser Gutschein, der hat einen besonderen Wert. Aber wirklich Nutzen bringt einem dieser Gutschein erst dann, wenn er eingelöst wird. Und so ist es auch mit der Taufe. Erst dann, wenn das Kind oder der Mensch diese Taufe annimmt und sein Leben ganz bewusst auch nochmal Jesus schenkt, erst dann hat dieser Gutschein einen besonderen Wert. Und anders als in einem Geschäft steht bei Gott in den AGBs nicht, dass dieser Gutschein nach 3 Jahren verfällt. Nein, dieser Gutschein gilt ein Leben lang. In diesem Sinne wünsche ich, dass Elina diesen Gutschein irgendwann einlöst. Und uns wünsche ich einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you. erbarme dich.
Christe, eleison,
Christi, erbarme dich.
Kyrie, eleison,
erbarme dich über uns.
Ehre sei Gott in Ort in der Höhe,
und auf Erden Frieden, den Menschen sein Wohlgefallen. Amen.
Ja, dass die Elina da ist, freuen wir uns. Die hat ihre Schwester mitgebracht und ihre Eltern und die ganze Familie. Wir wollen sie heute taufen. Jesus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Vater im Himmel, hab Dank, dass du da bist, dass du solches tust, hier in unserer Mitte. Du tust Gutes. Du bist kein Gott, der droht und einschüchtert. Du suchst unermüdlich, Menschen zu gewinnen für deine Liebe. Gib uns die Stärke des Glaubens, damit wir Rückhalt finden, auch dann, wenn das Leben uns zu schaffen macht, wenn Sorgen und Probleme uns lähmen. Öffne die Türen und Fenster unseres Geistes für dein Wort, damit dein Segen Eingang findet in unser Leben, durch Jesus, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Wir hören die Epistel für diesen Gottesdienst aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 10. Kapitel. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst es in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr. Reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubte unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Worte der Heiligen Schrift. Wir hören das Evangelium für diesen Gottesdienst. Es steht bei Matthäus im 15. Kapitel. Jesus entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber, sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Wenn jemand draußen vor der Kirche gestanden hat und hat gesehen, wie ihr euer Kind, also beide Kinder, aber das, die Elina hier hineingetragen habt, dann hat sie sich genau angeschaut. Und wenn er nach dem Gottesdienst immer noch draußen steht und guckt wieder, dann wird ihm möglicherweise kein Unterschied auffallen. Es hat sich ja gar nichts verändert. Es könnte sein, dass sich doch etwas verändert. Wie will man die Taufe vergleichen, das, was wir tun? Im Alten Testament gibt es ein Element, das, glaube ich, für uns wichtig ist in der Taufe. Als Samuel unterwegs ist und im Auftrag des Volkes und mit Genehmigung Gottes einen König für Israel sucht, da kommt ihm Saul vor die Füße gelaufen. Und Gott sagt: das ist der König, den ich mir erwählt habe. Und dann salbt Samuel den Saul zum König. Und später mit David wird das noch einmal so geschehen. Er salbt David zum König über Israel. Und beides Male geschieht das so, dass keiner eigentlich davon weiß, dass niemand davon was mitkriegt. Und dem Saul und dem David ist es tatsächlich auch nicht anzusehen. Aber von dem Moment an, da Samuel im Auftrage Gottes das tut, sind diese beiden Gesalbte Gottes. So ist das in der Taufe auch. Wir taufen, das Wasser ist irgendwann wieder weg, aber nichts kann mehr daran ändern, dass die Elina dann ein getauftes Gotteskind ist. Und damit hat sie Anteil an vielem, vielleicht an einem ganz besonders. Wir nennen unseren Herrn und Heiland Jesus von Nazareth, nennen wir den Christus. Wissen Sie, was Christus heißt? Ja. Das heißt der Gesalbte. Weißt du noch, was der Gesalbte auf Hebräisch heißt?
Messias.
Ja. Ah, oh Mensch, hier, kluge Leute in dieser Kirche, wunderbar. Also, ja, der Gesalbte, der Messias, den Israel erwartet, der Christus, den wir in Jesus von Nazareth entdecken und erkennen, das ist der Gesalbte Gottes. Wenn wir Kinder taufen und Gott ein Kind tauft, dann ist dieses Kind ein gesalbtes Kind, ein gesalbter Mensch, ein Kind Gottes, so wie Christus. In der Taufe tatsächlich haben wir Anteil an diesem Jesus, an den wir glauben. Und darauf freuen wir uns. Was die Elina noch nicht kann, das können aber wir. Wir können an diesen Herrn und Heiland Jesus glauben und sollen es tun. Und solange Elina das nicht selber formulieren kann, solange müssen wir es für sie machen. Und das wollen wir jetzt tun. Lasst uns aufstehen und unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz, und zwar alle. Ihr dürft alle Platz nehmen. Wir müssen erst noch eine Schublade öffnen. Nein. Eine reicht gar nicht. Wir müssen ganz viele Schubladen öffnen, damit uns die Menschen ein Lied singen.
Wunderbar. Vielen Dank. Ja, zumindest hatte ich den Eindruck, dass die Elina schon mal rhythmisch mitklatscht. Also eigentlich hat sie nicht mitgeklatscht. Sie hat rhythmisch dabei ihren Vater verprügelt. Ich fürchte, als Vater muss man eine Menge aushalten, ne? Ja. Ihr bringt euer Kind heute zur Taufe. Von euch soll Elina die Wege kennenlernen, die in die Nachfolge Jesu führen. Eure Aufgabe ist es, euer Kind mit der frohen Botschaft des Evangeliums bekannt zu machen und ihr zu zeigen, wie man als Christ in dieser Welt leben kann. Deshalb bitte ich Eltern und Paten jetzt aufzustehen. Soweit hat es schon mal geklappt. Gut. Und ich darf euch fragen, wollt ihr, dass Elina im Namen des dreieinen Gottes getauft wird? So antwortet gemeinsam ja.
Ja.
Wollt ihr auch dazu beitragen, dass dieses Kind das Evangelium von Jesus Christus kennenlernt und den Weg in die christliche Gemeinde findet? So antwortet ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Wunderbar, dann dürft ihr nach vorne kommen. Und wer als von der Familie mit dazukommen will, darf gerne dazukommen. Und natürlich dürfen alle Kinder mit dazukommen. Guck mal hier. So viel Wasser braucht man zum Taufen. So, Elina, bist du bereit? Und dein Papa ist bereit? Das geht schon alles, oder?
Ja.
Jo. Elina Bechstein, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Sie dürfen sie ruhig wieder hochnehmen. Das ist die Haltung, die ihr besser gefällt. Genau. Dein Leben sollst du in der Leitung und unter dem Segen Gottes führen. Ein Wort aus Psalm 139 soll dich leiten. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt ist natürlich die Frisur völlig verhunzt, aber die trocknet ja auch wieder. Ne? So, jetzt gibt es als erstes natürlich die Taufkerze, die machen wir an der Christuskerze an. So, guck mal. Das ist deine Kerze, Elina. Ja. Wer kriegt die? Mama. Mama kriegt alles. Und dann gibt es natürlich noch eine Taufurkunde. Kriegt auch die Mama? Oder? Ja. Genau. Und das Elise Schneider, das müssen Sie sein. Herzlichen Glückwunsch. Gottes reichen Segen. Und viel Kreativität zu dem, was Sie tun sollen. Und Ihnen auch. Alles Gute, Gottes Segen.
Danke.
Genau. Steht alles drauf? Paten sind verpflichtet, den Taufspruch des Täuflings auswendig zu lernen. Wissen Sie? Ja? Nein. Gut, wunderbar. Dann kommt ihr mal nach vorne. Ja, mit dem Kind. So. Das ist die Elina. Die gehört ab sofort zur Gemeinde dazu. Ist noch ein bisschen müde, weil ich habe gehört, das ist ja eigentlich ihre Schlafenszeit. Also das tut mir natürlich schrecklich leid. Ich nehme an, die wird nach der Taufe, wenn sie irgendwo einen Action finden, wo die dann endlich schlafen kann. Ne? Aber sie hat das alles ganz wunderbar durchgestanden. Also, das ist die Elina. Bitte achten Sie auf sie als Gemeinde. Beten Sie für sie, wo sie ihr begegnet. Helfen Sie ihr, wenn sie Hilfe braucht. Wunderbar. So, dann kommt mit an den Altar. Ja, und einer der Paten darf mit hier rüberkommen und helfen. Und dann funktioniert das wunderbar. Den Segen für das, was ihr tun sollt an eurem Kinde, den sollt ihr empfangen. Gott segne euch. Er behüte euch und mache euch stark. Er mache eure Liebe kräftig und eure Geduld unverwüstlich. Er lasse euch Zeit und gute Einfälle finden für eure Kinder. Er gebe euch und der ganzen Familie alles, was gut ist und was zur Seligkeit führt. So segne euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin im Frieden Gottes. Amen. Dankeschön. Wunderbar. Wunderbar. So, Sie dürfen sich setzen. Taufe geschafft. Alles gut. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus dem Jakobusbrief. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten? Und den Salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden, betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Lasst uns in der Stille beten. Herr, segne unser Reden, segne unser Hören, leite uns durch deinen Geist zu deiner Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, das ist nun so wieder einer von den Texten, von den vielen Texten, die wir im Neuen Testament, auch schon im Alten, kennen, die von der Fürsorge für Arme und Schwache, für Kranke und Leidende reden. Das gehört von Anfang an zum Wesen christlicher Gemeinde dazu, dass man sich umeinander kümmert, dass keiner allein bleibt. Dass einer sich um den anderen kümmert. Der Schwache wird nicht ausgestoßen, sondern die Gemeinde trägt Sorge für ihn, Fürsorge. Darin unterscheidet sich das christliche Verständnis vom Menschen elementar von den vielen radikalen Ideologien, die immer nur den starken Menschen, den hochbegabten Menschen gebrauchen können. Im Dritten Reich nannte man die Ermordung der Schwachen Euthanasie. Nur das Starke, nur das Gesunde hatte ein Recht auf Leben, ein Recht auf Überleben. Wenn wir uns heute wieder mit solch einer Blut- und Bodenideologie, mit dem Wahn vom guten Deutschen und vom bösen Ausländer auseinandersetzen müssen, dann gelingt uns das heute hoffentlich auch aus der Erfahrung der Geschichte heraus zu begreifen, dass das biblische Menschenbild eine solche Abwertung des Schwachen und Kranken bis hin zur Bestreitung des Lebensrechts nicht zulässt. Sicher, auch als Kirche, auch als Gemeinde können wir die Geschichte des Dritten Reiches nicht nur unter der Perspektive des Widerstandes wahrnehmen. Wir würden das wohl gerne tun. Martin Niemöller, der 1933 den Pfarrernotbund gründete, später wurde er dann der erste Kirchenpräsident in Hessen und Nassau. Das ist so einer der Namen, die in diesem Zusammenhang gerne genannt werden. Und die Schriften des Märtyrers Dietrich Bonhoeffer sind aktueller denn je, werden reichlich gelesen und vielleicht noch mehr zitiert. Aber ein größerer Teil der Kirche gehörte eben nicht zum Widerstand. Ein größerer Teil unterstützte die Hitler-Ideologie bis hin zur Vereidigung der Pfarrer auch auf den Führer. Der Führerkult, der Führergehorsam, das war auch in der Kirche präsent. Man duldete es, wenn Gemeindeglieder mit jüdischen Angehörigen diffamiert und schließlich verschleppt wurden. Beides, Widerstand und Führergehorsam, waren in der Kirche da. Verstehen? Das gebe ich zu, verstehen kann ich das nicht. Und ich frage mich dann, hat man damals die biblischen Schriften nicht gelesen? Hat man sie ignoriert? Wie hat man denn solche Texte wie den heutigen damals gepredigt? Wie auch immer, was geschehen ist, wir können es nicht ungeschehen machen, wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber wir können für unsere Zeit Verantwortung tragen. Wir können heute die biblischen Texte hören. Wir können heute unser Verständnis vom Menschen, ob nun Inländer oder Ausländer, Christ, Jude, Muslim, Kranker oder Gesunder, am biblischen Menschenbild ausrichten. Und das biblische Menschenverständnis ist ganz und gar durch das biblische Gottesverständnis geprägt. Die Gemeinde trägt Fürsorge für Kranke, Arme, Leidende in ihrer Mitte, weil Gott ebenso Fürsorge trägt. Mehr noch, in der Fürsorge für den Schwachen verheißt uns die Bibel eine besondere Gottesbegegnung. Meine Kraft, so zitiert Paulus ein Christuswort im Korintherbrief, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum, so kommentiert Paulus dieses Wort, darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Und wenn wir an die Weltgerichtsrede Jesu im Matthäusevangelium denken, so berichtet dort Jesu Außergewöhnliches. Er sagt, ich war hungrig und durstig, ich war nackt, krank, gefangen. Ihr seid da gewesen und habt für mich gesorgt. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. In der Fürsorge für Kranke, Schwache, Ausgestoßene, Fremde, Heimatlose, für die Verspotteten, mit denen keiner sonst was zu tun haben will, erleben Christen ihren Herrn. Hier geschieht Gottesbegegnung. Wie konnte die Kirche das je vergessen? Umso mehr ist es wichtig, dass wir uns heute daran erinnern lassen. Umso mehr lasst uns heute solche Chancen zur Gottesbegegnung nicht wieder vertun, sondern verstärkt nutzen. wo Leid und Elend sind. Da kommt jedenfalls bei den Betroffenen immer auch die Frage nach dem Warum auf. Warum denn gerade ich? Warum bin ich denn krank? Warum habe ich so wenig Geld? Warum musste mir dieser Unfall passieren? Warum muss ausgerechnet ich an Krebs erkranken? Und im Einzelnen ist das oft gar nicht so zu beantworten. Manchmal im seelsorgerlichen Gespräch kann ich nur zuhören, kann ich nur Klagen aushalten, auch die Anklagen gegen Gott. Und oft muss ich schweigen, weil mir die Antwort fehlt oder weil die Antwort, die ich hätte, nicht weiterhilft, sondern weil sie eher verhärtet, weil wir in manchen Situationen bestimmte unangenehme Antworten eben nicht hören können oder auch nicht hören wollen. Aber gibt es eine allgemeine biblische Antwort auf die Frage, warum oder besser wozu Krankheit und Leid da sind? Und dann gibt es doch eine, die mir einfällt, eine ganz einfache. Wenn ich die neutestamentlichen Texte lese, in denen Jesus in solchen Lebenssituationen Menschen begegnet, die einfache Antwort, die ich von Jesus lernen kann, lautet: Ihr habt Kranke und Notleidende, auch vom Schicksal Geschlagene unter euch, damit ihr euch um sie kümmern könnt. Ich weiß, das ist keine letzte und keine letztlich befriedigende Antwort, aber es ist eine, die uns zeigt, was wir tun können. Nämlich nicht daneben stehen, nicht gaffen und auch nicht wegschauen, auch nicht über das Unglück anderer herziehen oder sich gar in Schadenfreude üben nach dem Motto, naja, da hat es ja wieder mal den Richtigen erwischt. Nicht tratschen und reden, sondern wir können uns um diejenigen in unserer Mitte kümmern, die unsere Hilfe brauchen. Ja, das können wir. Das hat Jesus auch getan. Er hat sich um die Menschen gekümmert. Er hat niemanden links liegen lassen. Er hat sich um den Einzelnen gekümmert, wie sonst niemand es tat. Den Aussätzigen, den Unberührbaren hat er angerührt. Den Zöllner, mit dem niemand zusammen gesehen werden wollte, er ist mit ihm essen gegangen. Einem anderen Zöllner hat er sogar zu einem seiner Jünger berufen: Komm und folge mir nach. Für den Gichtbrüchigen, den seine Freunde vom Dach da herunterlassen, unterbricht Jesus seine Predigtveranstaltung, seinen Gottesdienst, um diesen einen zu sehen und mit ihm zu reden, ihn gesund zu machen an Leib und Seele. Bei Jesus können wir nach 2000 Jahren Christentum immer noch eine Menge lernen, wie wir gut und wie wir besser miteinander umgehen können. Aber da ist schon noch mehr. Es bleibt dort, wo Jesus solchen Menschen begegnet, es bleibt nie bei dieser Zweierbegegnung zwischen Jesus und dem Kranken, zwischen Jesus und dem Suchenden, dem Fragenden. Es wird immer eine Dreierbegegnung. Jesus hat keine Scheu, das persönliche, intime Gespräch immer auch zu einem Gottesgespräch werden zu lassen. Er hat keine Scheu zu beten, er hat keine Scheu zu segnen, mit Worten und mit Händen. Es ist faszinierend, wie selbstverständlich bei Jesus die Fürsorge für Kranke und Leidende immer zugleich auch eine Gottesbegegnung wird. Dass dies bei uns nicht so selbstverständlich ist, das liegt wohl daran, dass wir ungeübt sind. Und zwar beide, die Gesunden und die Starken, aber auch die Kranken und die Schwachen. Man muss einen Blick für die Gottesbegegnung entwickeln. Die Voraussetzungen dafür haben wir. Im Glauben können wir Gott erkennen, im Wort Gottes, in Gebeten, Psalmen, Liedern, in der Begegnung mit unserem Nächsten. Der Predigttext ermutigt uns dazu, das zu üben. Und zwar merkwürdigerweise nicht aus der Sicht des Starken, der nun dazu aufgefordert würde, sich um den anderen zu kümmern. Solche Texte gibt es auch in großer Zahl. Hier wird der Kranke und der Schwache aufgefordert, zu beten und andere um Hilfe zu bitten. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen Jesu? Wir sind ungeübt. Deshalb gehen viele Chancen zu solcher Gottesbegegnung ungenutzt vorbei. Manchmal ist jemand zu stolz, um den anderen um Hilfe zu bitten. Ja, ja, komm, ich krieg das schon alleine hin, ich brauche keine Hilfe von anderen. Und manchmal ist jemand zu bescheiden und zu demütig und sagt, kümmert euch doch bitte nicht um mich, ich bin da nicht so wichtig. Anderen geht es viel schlechter. Wer schwach ist und krank, wer traurig ist oder einsam, wer an Körper oder Seele leidet, der soll es auch zulassen, dass Menschen ihnen den Dienst tun, zu dem sie von Gott im Evangelium aufgefordert werden. Füreinander zu sorgen an Leib und Seele, Kranke zu pflegen und zu besuchen, miteinander zu sprechen und zu beten. Auch, dass einer dem anderen zum Seelsorger wird, wo Schuld ist, dass sie ausgesprochen wird, und einer dem anderen im Namen Jesu die Vergebung der Schuld zusprechen kann. Da habe ich immer den Eindruck, dass wir als Evangelische noch relativ große Defizite haben und wir könnten von unseren katholischen Glaubensgeschwistern an diesem Punkt ruhig etwas lernen. Manche auch körperliche Last wird leicht, wenn Gott uns die Last von der Seele nimmt. Seht, da ist noch viel zu lernen und viel zu tun. Gott lädt uns ein, dass wir in ein seelsorgerliches, fürsorgliches Leben uns einüben. Wer schon mal etwas einüben musste, der weiß, dass Arbeit, Disziplin, Durchhaltevermögen solche Übung braucht. Vor allem aber muss man eines tun, man muss einfach mal anfangen. Ich wünsche uns allen Mut zum Üben, Freiheit zum Tun und dann viele Gottesbegegnungen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Dankopfer, das wir heute erbitten, ist für die evangelische Erwachsenen- und Familienarbeit im Mittelerzgebirge bestimmt. Um 11 Uhr ist Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Morgen öffnet unsere Gemeindebibliothek wieder um 17 Uhr. Um 19.30 Uhr treffen sich die Frauen zum Allianzgebet im Eckzimmer. Und die Männer treffen sich auch in der Gemeinschaft. Es sind Herbstferien, alle Kinderkreise fallen aus. Nur der Kinder- und Jugendchor, der findet um 17 Uhr in der Baptistenkapelle statt. Ich glaube am Donnerstag, ist richtig? Ja, ne? Auch die Bibelstunde fällt in dieser Woche aus. Am nächsten Sonntag ist Gottesdienst um 9.30 Uhr hier und um 11 Uhr Kindergottesdienst. Eine ganze Reihe Gottesdienste haben wir. Das letzte Wochenende war gut gefüllt, dieses Wochenende auch wieder. Am gestrigen Tag haben wir hier Goldene Hochzeit gefeiert. Matthias und Ingrid Teubner, 50 Jahre verheiratet. Und wir haben es gefeiert. Und wenn Sie die beiden sehen, gratulieren Sie, die freuen sich. Aber in diesen Wochen gehört auch allwöchentlich die traurigen Nachrichten mit dazu, die in unserer Gemeinde geschehen. Ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Aus unserer Gemeinde verstorben und christlich bestattet wurde Frau Ursula Sigrid Unger, geborene Lorenz, im Alter von 85 Jahren. Herr, hab Dank für das Leben, das du geschenkt hast, für all diese Jahre. Und du hast Glauben geschenkt, Gottvertrauen. Hab Dank, dass die Verstorbene hat beten können und dass sie hat glauben können und dass sie am Ende im Vertrauen auch hat sterben können. Und wir tun es auch. Wir vertrauen dir, dass du dort, wo wir nicht mehr weitergehen können, mit uns doch weitergehst. Segne den Weg, der für die Verstorbenen jetzt kommt. Begleite sie, begleite die Familie. Dir sei Lob und Preis. Amen.
Thank you.
Wir wollen das nächste Lied singen und dazu die Gaben zusammenlegen. Für alle Gaben, Herr, die zusammenkommen, wollen wir dir danken. Du machst uns reich. Und wenn wir weitergeben von dem, was wir empfangen haben, werden wir nicht ärmer. Segne diese Gaben. Hilf, dass sie dienen, dass dein Name in dieser Welt bekannt gemacht wird und dass dein Friede sich ausbreitet. Dir sei Lob und Preis. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Vater im Himmel, wir bitten dich für alle, die sich im Dienst für das Leben einsetzen, die sich verausgaben, damit andere Atem schöpfen können, die sich demütigen lassen, damit Schwache Schutz finden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die Macht haben, für die, die Gesetze beschließen und die, die Recht sprechen, für die, die die Meinungen anderer beeinflussen und die, die ihre Meinungen, ihre eigenen Meinungen verbreiten, für die, denen alles gleichgültig ist und für die, deren Stimme überhört wird, bitten wir, wir rufen, Herr, erbarme dich. Für die leiden, die Opfer von Krieg und Gewalt sind, die Angst erleben, die gegen schwere Krankheiten kämpfen und für all die, die um einen geliebten Menschen trauern, für sie rufen wir, Herr, erbarme dich. Und für deine weltweite Kirche bitten wir, hilf uns, dass wir Versöhnung leben können und zur Versöhnung helfen können. Hilf uns, dass der gemeinsame Glaube die Einheit stärkt. Hilf uns, dass wir ein glaubwürdiges Zeugnis geben. Hilf uns, dass dein Glaube von Generation zu Generation weitergeht. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben. Über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen, ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit im Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das Herz und Licht in den Augen weist, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren. Ich wünsche dir diesen
Ja.
Vielen Dank. Das ist das Adelsprädikat für alle Musiker. Wenn der Bernd ruft, gut gemacht. Lasst uns aufstehen und uns vor den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Also Max, du kriegst auch dein Gut gemacht. Wunderbar. Uns allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und für die Tauffamilie eine schöne Feier. Alles Gute, Gott befohlen.